Ja, auch ich möchte euch herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst. Und wir sind ja hier zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind hier zusammen, um Gott zu loben, um Jesus Christus die Ehre zu geben. Aber wir dürfen auch Empfangende sein. Gott möchte geben, wir haben einen gebenden Gott, Gott, der sich selbst geschenkt hat. Und die Frage ist, ob wir Empfangende sind, was Gott uns geben möchte, was Gott heute Morgen für uns bereitet. Bin ich bereit zum Empfangen, was Gott heute Morgen uns schenken möchte, uns geben möchte? Bin ich empfangsbereit? Bin ich auf Empfang gestellt, eingestellt? Oder wie bin ich heute Morgen hierher gekommen? Wir kommen ja von Weihnachten. Der Weihnachtsbaum steht noch, die Lichter sind noch an. Wie war Weihnachten dieses Jahr überhaupt? Haben sich meine Erwartungen erfüllt? Waren es frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten? Waren es harmonische Weihnachten? Oder waren es Weihnachten wie immer, wie jedes Jahr? Oder war Weihnachten diesmal so ganz anders? Ich war kurz vor Weihnachten auf zwei Beerdigungen. Ich kann mir vorstellen, dass da in dieser Familie Weihnachten ganz anders war. Habe ich etwas von Weihnachten mit in den Alltag hinübergekommen? Der Alltag ist ja schon zurückgekehrt. Die Sorgen, Familie, Einkaufen, Kinder, Haushalt und so weiter. Und was gibt es noch alles? Wir gehen auf das neue Jahr zu. Viele fragen sich, was wird werden? Werden wir unseren Wohlstand halten können? Das sind ja die Themen gewesen in letzter Zeit. Was wird auf uns zukommen? Aber ich möchte jetzt erstmal unseren Text lesen für heute. Der steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleibe dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf dem Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten herausgeführt. Herodes war außer sich vor Zorn, und als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauer nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte zu ihm: Steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung. Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Man wird ihn den Nazarener nennen. Hat der Text überhaupt noch etwas mit Weihnachten zu tun? Die Weihnachtsbotschaft lautete: Ehre sei Gott und Frieden auf Erden den Menschen. Jesus, der Retter, ist geboren. Jesus, der Heiland der Welt. Und hier in unserem Text lesen wir auf einmal von Flucht, von Mord, von Gewalt, von Rückkehr. Heutzutage würde man einen ARD-Brennpunkt oder ein ZDF-Spezial dazu senden, zu dem, was hier steht und wir gelesen und gehört haben. Und auch heutzutage hören wir davon: Gewalt, Machthaberei, Krieg, Mord, Totschlag. Maximilian Arnold, ein Fußballspieler von dem VfL Wolfsburg, sagte letzte Woche: Wie krank ist diese Welt? Wie krank ist diese Welt? Flucht, Mord, Missbrauch, Rückkehr, das sind doch auch die Themen unserer Zeit, die wir jeden Tag zu hören und zu sehen bekommen. Aber was mich bei diesem also hoffnungsvoll und noch zuversichtlich macht, ist: Gott sieht dem Ganzen nicht tatenlos zu. Das wird hier in unserem Text deutlich. Gott ist der Handelnde. Gott ist der, der seinen Plan zu Ende bringt, der einen Plan mit uns Menschen hat und den er zu Ende bringt. Und davon lässt er sich nicht abbringen. Gott erweist sich als der Souveräne, als der, der den Überblick hat. Ja, da wo Gott in Erscheinung tritt, da wo Gott handelt, da gibt der Widersacher keine Ruhe. Und da ist der Widersacher sofort auf dem Plan. Er stellt sich immer gegen den Heilsplan, gegen den Rettungsplan Gottes. Der Widersacher Gottes will immer den Segen nehmen. Immer den Segen nehmen. Er will immer Unruhe stiften. Ja, er möchte Leben zerstören. Nicht Leben geben, sondern Leben zerstören. Er möchte die Pläne Gottes durchkreuzen, unterbinden. Und hier in unserem Text benutzt er dazu Herodes. Im 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, welches er verschlingen kann. Ich ergänze, welches er benutzen kann, wen er benutzen kann, für sich benutzen kann. Herodes meint, er lenke den Lauf der Geschichte. Dabei ist es Gott, der hier das Handeln in der Hand hält. Das macht mich so hoffnungsvoll. So hoffnungsvoll. Gott ist es, der hier den Überblick behält. Gott ist der, der die Weitsicht hat. Gott ist derjenige, der die Voraussicht hat. Was können wir Menschen schon voraussehen? Aber Gott hat die Weitsicht, Gott hat die Voraussicht. Und davon zeugen hier die drei Erfüllungszitate, die wir gelesen und davon, wo wir von gehört haben. Dreimal in unserem Text lesen wir, so erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Dreimal haben wir davon gehört. Und diese Zitate öffnen uns die Augen dafür, um zu erkennen, wie vorauswissend und wie vorausschauend Gott ist, wie souverän Gott ist. Gegen alle Widerstände und gegen alle Ereignisse führt Gott seinen Plan durch und lässt sich davon nicht abbringen. Gott wird sein Ziel, das er mit mir hat, welches er mit dir hat, welches er mit uns als Gemeinde hat, welches er mit dieser ganzen Welt hat, er wird damit zum Ziel kommen. Darauf können wir uns fest verlassen. Ich lese aus Psalm 33, denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, da kann man sich drauf verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist und die Gnade des Herrn erfüllt die Erde. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel, entstanden die Sterne und sie wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzte dem Meer seine Grenzen und sammelte die Ozeane in richtigen, riesigen Becken. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was der Herr will, das gilt für immer. Und was er beabsichtigt, das steht für immer fest. Und das wird auch so kommen. Ihr Lieben, was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen Vater im Himmel? Die Frage ist nie, ob wir seinem Wort wirklich vertrauen. Ob wir noch seinem Wort, was wir in der Bibel haben, was wir mit der Bibel haben, ob wir diesem Wort vertrauen, ob wir seinen Zusagen noch vertrauen, ob wir uns daran orientieren, ob das mein Leben prägt, ob das wirklich in mir noch ist. Oder lasse ich mich niederdrücken von all den bösen und unguten Nachrichten? Zieht mich das runter? Wir haben einen wunderbaren und großen und herrlichen Gott, auch wenn es anders anschaut vielleicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wo es so aussieht, dass er sich vielleicht zurückzieht, sich vielleicht verdrängen lässt. Das kann man ja meinen hier in unserem Text, dass er Jesus nach Ägypten schickt. Nein, Gott lässt sich nicht verdrängen. Gott hat einen langen Atem und er kommt zu seinem Ziel, da bin ich mir ganz sicher. Und darauf vertraue ich. Nichts und niemand kann Gott von seinem Plan, von seinem Ziel abbringen. Wir können uns ganz und gar darauf verlassen. Und das war doch in diesem Jahr so und das wird im nächsten Jahr genauso sein. Gott ist derselbe, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Er ist der feste Grund, er ist der Fels, auf dem wir stehen. Ja, Jesus oder Josef sollte erstmal mit Jesus und Maria nach Ägypten fliehen. Gott hat keine Scheu davor, sich in und durch Jesus Christus so klein zu machen, so hilflos zu machen, so hilfsbedürftig zu machen, so schutzbedürftig zu machen. Was kann ein Baby schon machen? Er ist schutzbedürftig, hilfsbedürftig. Und Gott macht sich so klein, dass er sogar die Hilfe von einem Menschen braucht. Hier ist es Josef. Er nimmt die Menschen mit hinein in seinen Plan. Und so sind auch wir als Gemeinde, als Einzelne mit hineingenommen in seinem Plan, in seinem Ziel, in dem, was er möchte. Die ihm nachfolgen, die auf ihn vertrauen. Ich habe mir gedacht, welch ein Risiko geht Gott damit ein, wenn er mich mit hineinbezieht in seinen Plan, in seinem Ziel, welches er vorhat. Ich bin wohl ein Risiko, ich kenne mich doch. Das ist schon ein Risiko von Gott. Aber es ist kein Risiko, Gott zu vertrauen. Das ist der Unterschied. Gott geht ein Risiko ein, aber wir gehen kein Risiko ein, wenn wir ganz auf Gott bauen und Gott zu vertrauen. In Philipper 2 lesen wir, Jesus bestand nicht auf seine göttlichen Rechte, verzichtete darauf, nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt und erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Wie einen Kriminellen, wie einen Gewaltverbrecher hat man ihn zum Tode verurteilt. Für dich und für mich. Jesus verzichtete auf die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Und ich habe mich gefragt, berührt mich das eigentlich noch? Oder ist mir das so selbstverständlich schon? Dass er die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben hat. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, oder der Gedanke kam mir auf einmal, wie kann man das mal bildlich sich vorstellen, was da hier eigentlich geschehen ist, dass er die Herrlichkeit Gottes verließ. Und ich möchte euch das jetzt mal anhand von zwei Bildern irgendwie deutlich machen. Ich weiß nicht, ob es gelingt, was da wirklich geschehen ist und passiert ist. Vielleicht können wir jetzt einmal das erste Bild zeigen. Die Herrlichkeit bei Gott. Ist so ein wunderschönes Bild. Friede, Ruhe, Stille, Schönheit. Und jetzt zeige ich einmal das andere Bild. Der Schmutz der Welt. Sehen wir den Unterschied, was Jesus gemacht hat für uns, für mich, für dich, die Herrlichkeit, dann ist er auf diese Welt gekommen, zu uns Menschen. Das hat Jesus für uns getan, für mich, für dich. Als Christus zum ersten Mal auf die Erde kam, wurde er arm um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Er hatte nichts Eigenes, nichts da, wo er sein Haupt hinlegen konnte, steht heute auch in der Losung. Die Füchse haben ihre Höhle, die Vögel ihre Nester. Aber der Sohn Gottes hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen könnte. So arm hat er sich für uns gemacht. Und bei seinem Tode nahm man ihm selbst seine Kleider und man begrub ihn in ein Grab, das ihm selbst nicht gehörte. Ja, es übersteigt unser menschliches Verstehen, dass Jesus, der so hilfsbedürftig auf diese Welt kam, der wie ein gewöhnlicher Krimineller nackt und blutend an einem Kreuz zu Tode kam, dass er der König der Könige und der Herr der Herren sein soll. Aber er ist es. Er ist es. Er, der Auferstandene, er lebt. Und ihm ist alle Macht übergeben im Himmel und auf Erden. So ist unser Gott. So ist unser Herr. Und nichts und niemand wird ihn daran hindern, seinen Plan durchzuführen und zum Ziel zu kommen. Er wird wiederkommen und zu richten die Lebendigen und die Toten. Und alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen und bekennen müssen, ja, Jesus Christus ist der Herr, der König. Die Machthaber dieser Welt, sie kommen und sie müssen gehen. Als Herodes gestorben war, aller Einfluss der Herodisse oder wie sie heißen mögen auf dieser Welt wird alle einmal ein Ende haben. Das wird mit jedem so gehen. Ihre Macht wird zu Ende sein einmal. Da kommt keiner dran vorbei. Da kann er machen, was er will. Ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, den Löffel muss jeder abgeben. Die Macht müssen sie abgeben. Sie können sich noch so daran festklammern und halten. Und alles dafür tun. Nein. Einmal wird es mit jedem zu Ende sein. Und all die Herodisse, sie werden nicht das letzte Wort haben. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater für uns aufgegeben. Etwas aufgeben, loslassen. Da haben wir ja schon so oft manchmal ein Problem mit, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das Loslassen, ich habe mal die neue Losung geguckt für 2025. Da kommt das auch so indirekt drin vor. Loslassen, da steht nämlich, prüfet alles und behaltet das Gute. Das ist die neue Losung. Aber das heißt ja auch, das, was nicht gut ist, dass man das beiseite tut. Dass man das loslässt, wegtut. Als Kinder hörten wir oft immer wieder Finger weg davon. Finger weg. Lasst euch nicht drauf ein. Wie oft haben wir das von unseren Eltern gehört? Von meinen Eltern auf jeden Fall. Finger weg. Vielleicht müssen wir Nachfolge, das Wort Nachfolge, mal wieder ganz neu durchbuchstabieren. Der Gedanke kam mir. Jesus, der Friedefürst, Ratgeber, wunderbar, Hirte, Heiland, Retter, er muss sich in Sicherheit bringen. Und jetzt stellen sich vielleicht einige die Frage, warum müssen die anderen Kinder für Jesus da sterben? Das ist ein schwieriger, viel schwieriger Abschnitt hier in unserem Text. Warum müssen die Kinder sterben? Warum lässt Gott so etwas zu? Ich habe mir die Frage gestellt, warum macht der Mensch das überhaupt? Warum sind Menschen so? Warum werden auch heute noch Kinder misshandelt, getötet, abgetrieben? Ja, ermordet. Tausende Kinder, ich weiß jetzt, ich habe die Zahlen im Kopf, ich habe sie letztens noch gelesen, wurden auch in diesem Jahr getötet. Durch Raketen, Bomben, Ermordung. Kleine Babys, einfach auf den Müll geworfen und so weiter. Hätte Gott hier nicht anders eingreifen können? Wie hätte ich das nicht schon gestellt, diese Frage? Aber würde Gott die Hand, die Böses tut, abfallen lassen, wer von uns könnte dann noch mit Messer und Gabel essen? Würde er die Zunge, die Böses spricht, lähmen, so wären wir alle schwer zu verstehen. Die Antwort Gottes und sein Handeln, die hat einen Namen. Jesus Christus. Durch Jesus Christus hat er gehandelt und eingegriffen und jedem die Möglichkeit zur Umkehr gegeben, anders zu denken, zu handeln. Josef hatte im Traum diese Botschaft empfangen, mit Jesus und Maria nach Ägypten zu fliehen. Olaf hatte schon über Themas und über Träume gesprochen. Ich hatte vor ein paar Tagen auch einen Traum. Und mir wurde da wirklich klar, da hat Gott zu mir gesprochen. Denn nämlich in diesem Traum wurde mir klar, dass ich so wenig Liebe habe. Zu wenig Liebe habe. Ich kann euch den Traum jetzt, möchte ich auch gar nicht erzählen. Aber mir wurde klar, dass ich noch zu wenig Liebe habe. Wie hieß die Losung für 24? Wer weiß das noch? Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Haben wir das gelebt? Habe ich das gelebt in diesem Jahr? Liebe, wirklich Liebe. Ich muss gestehen, dass bei mir noch Luft nach oben, Luft nach oben. Träume haben mit mir auch etwas, haben für mich auch etwas mit Stille zu tun, mit Ruhe zu kommen, zur Ruhe kommen. In Psalm 62 heißt es: Meine Seele ist stille zu Gott. Stille zu Gott. In Jeremia lesen wir Kapitel 6: Und deshalb spricht der Herr auch: Bleibt stehen. Schaut euch um, erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind. Und ich ergänze: Auf den Jesus gegangen ist, schaut euch um, sucht nach dem Weg, auf den Jesus gegangen ist und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Auf dem sollt ihr gehen, denn dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Innerlich ruhig werden. Und dann sagt Gott etwas, darüber habe ich mich erschrocken. Doch ihr entgegnet: Nein, auf diesen Weg wollen wir nicht gehen. Josef ist empfänglich für das, was Gott hier möchte. Josef ist ein Wort der Tat. Jesus sagt: Wer meine Worte hört und tut. Josef stellt sich ganz und gar in den Dienst für Jesus, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und das war ja keine Reise mit einem Wohnmobil oder mit einem super Fernreisebus, in dem er sich gesetzt hat. Nein, das waren so ungefähr 100 Kilometer, ein Fußweg von 4 bis 5, 6 Tagen. Das nahm Josef auf sich, ohne Wenn und Aber. Für uns liest sich das hier so einfach. Aber was das für Josef, Maria und Jesus bedeutete, das ist für uns noch kaum vorstellbar in unserer Zeit. Mitte 2024 waren an die 120 Millionen Menschen auf der Flucht aus verschiedenen Gründen. 120 Millionen. Und davon waren sogar 40 Millionen Kinder. 40 Millionen Kinder auf der Flucht. Auf der Flucht vor Missbrauch, vor Krieg, vor Verfolgung, vor Hungersnot, vor Perspektivlosigkeit, Armut, Diskriminierung, Umweltzerstörung, Klimawandel, Gewalt. Und dabei geht es auch besonders um Gewalt gegen Frauen. Das waren all die Gründe. Und ich meine, es sind sogar noch viel mehr Menschen auf der Flucht. Vielleicht sogar wir alle. Auf der Flucht vor mir selbst. Auf der Flucht vor mir selbst. Das gibt es. Auf der Flucht vor der Wahrheit über mein Leben. Auf der Flucht vor der Wirklichkeit. Wie sieht es wirklich bei mir aus? Und wir flüchten uns einfach in andere Dinge. Oder befinden uns auf der Flucht in Ausreden. Kennen wir alle Ausreden? Keine Zeit, kann ich nicht, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Vor wem oder was flüchte ich im Moment? Vielleicht vor wem? Jesus sagt: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So wie Gott vor Zeiten die Kinder Israels aus der Sklaverei Ägyptens befreit und durch die Wüste geführt hatte, so geleitet er den Erstgeborenen Jesus aus Ägypten ins gelobte Land. Mit Jesus, da kann ich nur sagen, hat ein Anfang in die Freiheit begonnen. Wirklich in die Freiheit. Jesus ist der neue Mose. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Mose entging nur knapp den Mordplänen des Pharao, Jesus denen des Herodes. Mose speiste das Volk in der Wüste, Jesus die Tausenden in Galiläa. Mose empfing die göttlichen Gebote auf dem Gipfel des Sinai. Und was Jesus dazu zu sagen hat, das finden wir in der Bergpredigt. In Jesus, so die Botschaft des Matthäus, hat Gott den endgültigen Retter gesandt. Im Evangelium liest es sich dann so, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und nun ruft Jesus uns immer wieder zu sich. So wie er von Gott aus Ägypten gerufen wurde, so ruft uns Jesus immer wieder zu sich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ruft uns zu sich in seine Nähe, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Zurück zu Jesus, sich aufmachen zu Jesus. Ich weiß nicht, wer davon betroffen ist. Wenn Jesus heute Morgen ruft, komm her zu mir. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit für eine Geschichte vom Esel, der Karriere machte. Die möchte ich euch noch erzählen. Eine Geschichte von einem Esel, der Karriere machte. Bei Jesus. Und zwar steht die in Matthäus 21, diese Geschichte, und die kennen wir alle. Da sagt Jesus, geht hin, dort im Dorf, und bindet den Esel los. Und bringt ihn zu mir. Bringt den Esel zu mir. Und wenn sie euch fragen, dann sagt der Herr, bedarf seiner. Und auf seinem Rücken reitet der König aller Könige, der Herr aller Herren in Jerusalem ein. Welch eine Karriere hat dieser Esel gemacht. Jesus zu den Menschen bringen, Jesus zu den Menschen tragen. Das ist doch auch unser Auftrag, unser Auftrag. Der Herr bedarf seiner. Der Herr möchte uns mit hineinnehmen in seinen Plan, mit uns zum Ziel kommen. Welch eine Karriere. Der König der Könige bedarf unser. Wenn wir nur diesen Gedanken mit nach Hause nehmen, das kommende Jahr nehmen und uns bereitstellen für Jesus, das wünsche ich so für mich. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Gott segne uns dazu. Amen.